Ja, ich freue mich auch, heute nach längerer Zeit wieder bei euch sein zu dürfen. Es ist jetzt doch schon, glaube ich, ein Dreivierteljahr her, als ich hier das erste Mal bei euch sein durfte. Genau, ich habe euch heute ein Thema mitgebracht, was mich schon längere Zeit beschäftigt, wodurch ich durch eine Freundin gestoßen bin, die eine vorwissenschaftliche Arbeit darüber geschrieben hat. Das war im Rahmen ihrer Matura, also ihres Abiturs. Und sie hat eine Arbeit geschrieben über das Glücklichsein. Was macht uns Menschen glücklich? Und da gibt es schon einige Studien drüber. Und ich möchte aber zu Anfang nicht direkt in die Wissenschaft und in die Thematik einsteigen, sondern mit einer Geschichte aus der Bibel, die sehr konträr zu diesem Aspekt ist, was es bedeutet, glücklich zu sein. Und ich lade euch ein, mit mir einen Text aufzuschlagen, Apostelgeschichte, Kapitel 16. Und als Vorgeschichte nehmen wir auch schon eine Passage ein wenig davor mit, die so ein bisschen zu einem bestimmten Moment hinleitet. Apostelgeschichte 16 und dort ab Vers 16. Es geschah aber, als wir zur Gebetsstätte gingen, und hier geht es um Paulus und Silas, dass uns eine Magd begegnete, die einen Wahrsagegeist hatte. Sie brachte ihren Herren großen Gewinn durch Wahrsagen. Diese folgten dem Paulus und uns nach und schrie und sprach: Diese Menschen sind Knechte Gottes, des Höchsten, die euch den Weg des Heils verkündigen. Dies aber tat sie viele Tage. Paulus aber wurde unwillig, wandte sich um und sprach zu dem Geist: Ich gebiete dir im Namen Jesu Christi, von ihr auszufahren. Und er fuhr aus zu derselben Stunde. Als aber ihre Herren sahen, dass die Hoffnung auf ihren Gewinn dahin war, griffen sie Paulus und Silas und schleppten sie auf den Markt zu den Vorstehern. Und sie führten sie zu den Hauptleuten und sprachen: Diese Menschen, die Juden sind, verwirren ganz und gar unsere Stadt und verkündigen Gebräuche, die anzunehmen oder auszuüben uns nicht erlaubt ist, da wir Römer sind. Und die Volksmenge erhob sich zusammen gegen sie, und die Hauptleute rissen ihnen die Kleider ab und befahlen sie, mit Ruten zu schlagen. Und als sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und befahlen dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Dieser warf sie, als er solchen Befehl empfangen hatte, in das innere Gefängnis und befestigte ihre Füße im Block. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, so dass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Und sofort öffneten sich alle Türen und aller Fesseln lösten sich. Als aber der Kerkermeister aus dem Schlaf aufwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, zog er das Schwert und wollte sich umbringen, da er meinte, die Gefangenen seien entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme und sprach: Tu dir kein Leid an, denn wir sind alle hier. Er aber forderte Licht und sprang hinein, und zitternd fiel er vor Paulus und Silas nieder. Und er führte sie heraus und sprach: Ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Sie aber sprachen: Glaube an den Herrn Jesus, und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Und sie redeten das Wort des Herrn zu ihm samt allen, die in seinem Hause waren. Und er nahm sie in jener Stunde der Nacht zu sich und wusch ihnen die Striemen ab, und er ließ sich taufen, und alle die seinen sogleich. Und er führte sie hinauf in sein Haus, ließ ihnen den Tisch decken und jubelte, an Gott gläubig geworden mit seinem ganzen Haus. Wir haben hier eine Situation, die sehr komplex ist, die sehr vielseitig ist. Sehr viele Parteien, die hier mitmischen und alle ein gemeinsames Ziel irgendwie verfolgen. Glücklich zu sein. Auf den ersten Blick mag es vielleicht nicht so scheinen, aber doch verfolgen alle irgendwie das Ziel, ein Gefühl zu empfinden, eine Emotion, die sie in ihrem Leben erfüllt. Und vielleicht verfolgen das alle nicht ganz so in einem gewissen Ausmaß und manche, wie Paulus und Silas, nehmen sogar in Kauf, nicht glücklich zu sein, weil sie ein noch viel höheres Ziel vor Augen haben. Doch wir fangen einmal an mit den Herren, die diese Magd irgendwie angestellt hatten. Es gibt bestimmte Menschen in der Stadt, die eine Frau als Angestellte haben, die einen Wahrsagegeist hat. Und sie nutzen diese Frau aus, um selber Gewinn zu erzielen. Für sie ist das große Los im Leben, viel Geld zu haben, großes Ansehen in der Stadt zu haben, Menschen um sich herum zu haben, die zu ihnen aufblicken. Und so erleben sie selber ein Glücksgefühl. Heute in der Gesellschaft sehen wir es nicht groß anders. Wir sehen Menschen, die danach streben, selbstständig zu sein oder sich gut zu präsentieren, eine gute Stellung zu haben in der Gesellschaft, viel Geld zu machen. Aber ist das wirklich das wahre Glück im Leben? Ist es wirklich das Geld und das Ansehen, was uns zufriedenstellt? Und so erleben sie selber, was es bedeutet, wenn sie auf einmal etwas verlieren, wo sie so einen großen Wert drauf gelegt haben. In dem Moment, wo sie erfahren, dass der Wahrsagegeist aus sie herausgetrieben wurde, wussten sie, dass ihr Gewinn dahin ist. Sie wussten, das Geld ist weg. Und die einzige Lösung, die sie in dem Moment so ein bisschen zufriedenstellt, weil sie ihren Frust und ihre Wut abbauen wollen, ist, dass sie Silas und Paulus gefangen nehmen, auf den Markt schleppen und sie dort vor allen Leuten ausziehen lassen, auspeitschen lassen und ins Gefängnis werfen. Geld ist es also nicht, was glücklich macht. Ansehen ist es auch nicht. Also, was ist es dann? Was macht uns Menschen glücklich? Ich finde eine Passage hier sehr erstaunlich und sehr gegensätzlich. Wenn wir in den Vers 25 gehen, sehen wir zwei Männer, die ganz und gar nicht glücklich sind. Zwei Männer, die ausgepeitscht sind, komplett gedemütigt vor der ganzen Stadt im Gefängnis sitzen, ihre Füße im Block gelegt, sie haben keine Möglichkeit zu fliehen. Es ist kalt, es ist nass. Sie sind in einer Umgebung, die wahrscheinlich fürchterlich stinkt, weil es dort kein Klärwerk gibt und keine Möglichkeiten, dass Menschen sich wirklich gekonnt erleichtern können. Also es muss ein ganz schrecklicher Ort gewesen sein. Aber diese beiden Männer fangen auf einmal an zu singen. Sie fangen an zu beten und haben eine Stimmung, die wir vielleicht als glücklich sein bezeichnen würden, in einem Moment, der überhaupt keinen Grund gibt, glücklich zu sein. Also wie schaffen Paulus und Silas es, wirklich Gott zu loben in einem Moment, wo sie so tief gefallen sind im menschlichen Auge? Ein spannender Text von Paulus, der dazu passt, den finden wir in 1. Thessalonicher Kapitel 5. In 1. Thessalonicher Kapitel 5, da spricht er ein wenig darüber, was es heißt, glücklich zu sein. Also was heißt, er spricht darüber. Es sind ein paar kleine Ratschläge, die aber in einem Zusammenhang gesetzt sind, der sehr spannend ist. 1. Thessalonicher Kapitel 5 und dort die Verse 16 und 17. Freut euch alle Zeit. Betet unablässig. Sagt in allem Dank. Denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. freut euch alle Zeit. Und in Philipper 4, Vers 4, da verschärft er es nochmal und er sagt, freut euch alle Zeit und abermals sage ich euch, freut euch. Und das sind auch mitunter Briefe, die er geschrieben hat, als er im Gefängnis war. An einem Ort, wo es keinen Grund gab, wie gesagt, sich zu freuen. Und trotzdem hat er hier eine Haltung inne, die vielleicht nicht sagt, dass wir jetzt, auch wenn wir mal traurig sind und niedergeschlagen sind, dass wir über alle Maßen uns glücklich jetzt fühlen müssen, aber trotzdem eine Haltung, die eine Situation stark verändern kann. Schon eine Art Optimismus, die uns dabei oder die ihm dabei hilft, mit dieser Situation umzugehen. Er verknüpft dieses sich freuen direkt, also es sind einzelne Ratschläge, die er hier nennt, auch mit dem unablässig beten. Also ständig in Kontakt mit Gott zu sein, die Kraft in Gott zu finden. Gleichzeitig sagt er auch, sagt in allem Dank. Auch eine schon Forderung, die ja schwierig ist einzuhalten. Vor vielen, vielen Jahren, da war ich, glaube ich, so um die 12, 13, da ist meine Schwester recht krank, also schwer krank geworden. Sie hat Epilepsie bekommen in der Pubertät, also in dieser kurzen Übergangsphase. Und es war eine Phase, die sehr schwierig war für unsere Familie, weil bei ihr wurde gerade Epilepsie festgestellt. Sie hatte es wirklich in einem sehr rhythmischen Ablauf von ja, fast 6 Monaten, wo es fast auf den Tag genau dann ein epileptischer Anfall kam. Und die Ärzte haben gesagt, wir können es mit Medikamenten einstellen. Es gibt keine Garantie, dass es sich während der Pubertät nochmal verwächst. Also sie könnte ihr Leben lang Epilepsie haben. Und es war ein Moment, wo wir als Familie diese Situation ganz unterschiedlich eingeschätzt haben. Ich habe ganz viele dieser Krampfanfälle selber miterlebt, weil wir, also meine Schwester und ich, zusammen im Zimmer gelebt haben. Es waren erschreckende Momente, wo ich versucht habe, sie irgendwie zu schützen, dass sie sich nicht verletzt. Und wir haben es immer mit Humor kompensiert, nenne ich mal so. Weil natürlich hatten wir in diesen Momenten Angst. Wir waren ja sehr gestresst. Wir wussten nicht, was jetzt auf uns zukommt, wie schlimm wird der Anfall. Aber trotzdem, es mag vielleicht nicht lustig sein, aber ihre Krampfanfälle wurden im Sprachzentrum ausgelöst, mitunter. Und nach diesen Anfällen hatte sie immer Sprachprobleme. Und wir fanden das als Kinder sehr witzig. Und wir haben dann extra gesagt, also ich habe sie immer gesagt, sag das und das, sag das und das. Und sie hat das dann gesagt und wir fanden das so lustig, dass wir das mit Humor versucht haben aufzuarbeiten. Uns war vielleicht in dem Moment nicht die Schwere der ganzen Situation bewusst, weil wir noch so recht jung waren, unseren Eltern aber doch sehr. Es muss sehr stressig für meine Eltern gewesen sein. Mein Vater, der Vollzeit arbeitet, meine Mutter, die zu Hause ist und Kinder erzogen hat. Und trotzdem herrschte da so eine Mischung aus Ernsthaftigkeit und Hoffnung im Alltag. Weil man sagt zwar ja ganz banal, das Leben geht weiter, ja, das Leben geht weiter, aber man lernt irgendwie mit dieser Situation umzugehen. Es gab einen Moment, der für mich als junges Mädchen, als junger Teenager recht befremdlich war. Für meine Eltern aber notwendig. Sie waren in einer Situation, wo sie wirklich Sorgen hatten, dass meine Schwester daraus wieder herauswächst. Und sie haben beschlossen, eine Krankensalbung durchzuführen. Meine Brüder waren nicht anwesend, aber meine Schwester und ich, weil wir halt auch sehr eng verbunden waren. Ich war die Älteste, also ich bin noch immer die älteste Tochter. Das heißt, ich habe auch schon mehr verstanden und sie wollten auch, dass wir das verstehen und teilhaben. Aber trotzdem war diese Situation für uns beide total komisch. Also biblisch auf jeden Fall begründet und festgelegt. Meine Eltern haben daraus sehr große Hoffnung geschöpft. Aber für meine Schwester und mich, das war es war nicht lustig, es war eine ernste Situation. Meine Schwester sollte sich dann aufs Sofa legen, wir haben gebetet und auf einmal wurde ihr Öl auf die Stirn gestrichen und ein besonderes Segensgebet gesprochen. Und trotzdem, auch wenn wir als Familie so unterschiedlich mit der Situation umgegangen sind, wussten wir trotzdem, dass wir Hoffnung haben, dass ein gewisser Optimismus da ist und dass wir das auch Gott vorlegen konnten. Und in einer solchen Situation, also ich weiß nicht, wie meine Eltern dann darauf reagiert hätten, aber wenn dann jemand zu ihnen gekommen wäre, sie sind in so einer Situation, eine Tochter wirklich krank, 4 Kinder zu Hause und dann kommt jemand und sagt, freut euch. Freut euch alle Zeit. Und ich weiß nicht, also es ist eigentlich aus seelsorgerischer Perspektive, ist es ein absolutes No-Go, sowas macht man nicht. Wenn man mit jemandem redet, der gerade eine Notsituation hat, dann geht man auf diese Person ein. Man versucht, empathisch zu sein, mit den Gefühlen sich auseinanderzusetzen, vielleicht auch richtig in diese Gefühle einzutauchen, um auch eine Wertschätzung dort zu zeigen. Aber dann, wie Paulus hier jetzt auch sagt, freut euch, das gibt einem schon zu denken. Und da frage ich mich dann, meint er dann tatsächlich, dass wir uns einfach freuen sollen und glücklich sein sollen, so nach unseren Maßstäben dieses wohligen Gefühles und jetzt haben wir den Jackpot geknackt oder es ist irgendwas Tolles passiert? Oder ist es nicht viel eher eine Einstellung, eine Art, einen Blick, wie wir das Leben sehen und wie wir durch das Leben gehen? Es gibt in der Psychologie einen Ansatz, den ich da recht spannend habe, den auch meine Freundin mit untersucht hat. Und dort geht es um die positive Psychologie. Ein bisschen verknüpft auch mit ihren Ansätzen, haben sie einige Studien in der Glücksforschung mitverwendet, mitunter begründet von Martin Seligmann, der sich sehr stark mit positiver Psychologie auseinandergesetzt hat. Und in dieser Schiene der Psychologie, was sehr spannend ist, geht es nicht darum, sich mit Krankheiten auseinanderzusetzen und dann zu schauen, wie kann man adäquat oder angemessen mit diesen Krankheiten in seinem Leben umgehen, sie vielleicht sogar heilen, wenn es möglich, überhaupt möglich ist, sondern es geht teilweise vom Ansatz her mehr um eine Prävention, eine Vorarbeit, um gekonnt sein Leben zu leben. Martin Seligmann, der Begründer, nennt es mit einem Aufblühen, in seinem Leben Verantwortung zu übernehmen und dort unterschiedliche Aspekte in seinem Leben zu nutzen, um sein Wohlbefinden, seine Zufriedenheit zu stärken und wenn es möglich ist, sogar zu steigern. Er hat recht schnell festgestellt, dass es in dieser Forschung nicht darum gehen soll, einfach das Glücksgefühl, dieses wohlige Glücklichsein zu steigern und immer glücklicher zu werden, weil das nicht möglich ist, sondern dass ein Wohlbefinden erzeugt wird, eine Art der Denkweise, um dort das auch durch Optimismus und Dankbarkeit zu fördern. Es gibt eine Studie in der Suchtforschung, da ging es um Glücksspiel, in der erkannt wurde, dass wenn Menschen in diesem Suchtverhalten drinne sind und immer wieder nach Glück streben und immer wieder dieses Glücksgefühl haben wollen, sie immer wieder auf ein Level runtersinken. Und das ist genau das, was dann auch schlussendlich süchtig macht, ist, dass man immer ein höheres Level erreichen will und immer tiefer fällt und immer wieder hochkommen will und immer wieder tiefer fällt. Was sich aber herausgestellt hat, ist, dass es ein Level gab, in dem es sich so ein bisschen eingependelt hat. Es gibt Momente, da ist man mal glücklicher, aber man fällt wieder zurück. Es gibt Momente, da ist man wieder trauriger, aber man fällt wieder zurück. Und dieses ja fast intrinsisch angelegte Optimismus oder Glückslevel, das hat jeder Mensch in sich. Die Frage ist dann natürlich, weil das auch natürlich von unserer Einstellung ist, ist man eher ein pessimistischer Mensch oder ein optimistischer Mensch, ob man dieses Level oder dieses Gefühl dafür beeinflussen kann. Und da kommen wir wieder ein bisschen zu Paulus zurück. Er sagt in 1. Thessalonicher, freut euch alle Zeit, betet ohne Unterlass und sagt in allen Dingen Dank. Und er spricht in dem letzten Aspekt etwas sehr Spannendes an. Vielleicht war er sich gar nicht bewusst darüber, welche Auswirkungen das, was er sagt, auf unser Gehirn hat. Denn dieses Danksagen und dieser Aspekt der Dankbarkeit macht sehr viel aus in unserem Leben. Unser Leben setzt sich ja aus unterschiedlichen Aspekten zusammen. Wir haben unsere Hobbys, wir haben unsere Familien, wir haben unser Arbeitsleben oder wenn wir in der Rente sind, dann vielleicht eher auch zurückgezogen zu Hause, vielleicht den Garten oder den Freundeskreis oder vielleicht noch andere Aufgaben auch in der Gemeinde. Und unser Leben setzt sich so aus unterschiedlichen Bereichen zusammen. Und wir versuchen in unserem Leben natürlich auch dort Erfüllung zu finden, unsere Stärken zu fördern, vielleicht unsere Schwächen zu bearbeiten und dort irgendwie gekonnt uns selber durchs Leben zu navigieren. Und in diesem Navigieren gibt es unterschiedliche Aspekte, die uns dabei helfen können, das auch mit einem Gefühl der Sinnhaftigkeit und des Erfülltseins zu tun. Es gibt dort zum Beispiel den Aspekt der Beziehungen. Wenn wir positive, gute Beziehungen haben, dann schöpfen wir daraus Kraft, aus der heraus wir auch wieder vielleicht Phasen durchleben können, die vielleicht etwas schwieriger für uns sind. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es gibt manchmal Beziehungen, da merkt man richtig, man braucht nur ein paar Worte zu wechseln und man hat direkt ein warmes Gefühl im Herzen. Es klingt sehr banal und sehr wischiwaschi, aber ich weiß nicht, wie ich das anders beschreiben soll. Also es ist so ein, da weiß man, man wird vom anderen gesehen, man wird akzeptiert und man ist geliebt. Solche Beziehungen sind Beziehungen, wo wir auftanken können. Manchmal gibt es Beziehungen, da hat man eher das Gefühl, danach fühlt man sich so richtig ausgesaugt. Also manchmal sind es vielleicht Gespräche auf der Arbeit, Arbeitskollegen, vielleicht auch Klienten, die man betreut, wo man merkt, es ist manchmal wichtig auch zu geben, keine Frage, aber es ist nicht unbedingt die Person, wo man hingehen würde, wenn es einem schlecht geht. Sondern man selbst wendet sich ja immer zu den Menschen hin, wo man weiß, okay, da kann ich wirklich auftanken. Das sind Menschen, da kann ich sein, wie ich bin und ich bin geliebt. Solche Beziehungen sind für uns als Menschen lebensnotwendig. Wir sehen schon ganz am Anfang der Bibel, dass Gott gesagt hat, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist. Wir sind als Menschen dazu geschaffen, in Gemeinschaft mit anderen zu leben. Gott am Anfang der Schöpfung, dadurch, dass es Mann und Frau sind, packt das auch so ein bisschen in den ehelichen Kontext. Aber davon abgesetzt sind wir auch als Mensch, als Person dazu geschaffen, nicht allein zu sein. Wir spüren es direkt, wenn wir nicht genug Kontakte haben, dass wir uns einsam fühlen, dass wir uns traurig fühlen, dass wir niedergeschlagen sind. Und so ist dieser Aspekt der Beziehung, der Freunde, der Familie sehr wichtig. Es gibt noch einen anderen Bereich, den ich sehr spannend finde, ist, wenn man eine Arbeit hat, eine Tätigkeit, in der man voll aufgeht. Wenn man etwas anfängt zu machen und man vergisst die Zeit. Man spürt gar nicht, wie viel Zeit verronnen ist. Und das heißt nicht immer, dass es leichte Arbeit ist. Es kann sehr anstrengend sein. Aber es ist eine Arbeit, in der wir selber merken, dass wir mit unseren Stärken, mit unseren Gaben und Fähigkeiten voll aufgehen können. Das muss nicht immer der Beruf sein. Also zum Beispiel mein Opa, der liebt Gartenarbeit. Der hat seinen eigenen Garten und als er seinen Renteneintritt hatte, hat er auch angefangen, die Gärten in der Umgebung mitzumachen. Das waren dann meistens ältere Damen, die nicht mehr in der Lage waren, selber ihren Garten zu pflegen. Und dann hat er sich dazu bereit erklärt, die Gärten zu machen. Und es hat ihm sehr viel Freude gemacht. Also man hat es richtig gemerkt, er ist viel ausgeglichener, wenn er im Garten etwas geschafft hat. Für mich selber wäre das eine Katastrophe. Also ich mag Gärten anzuschauen, ich mag es in Gärten zu sein und dort auch die Zeit zu genießen. Aber wenn ich dann im Beet hocken muss und dann Unkraut zu jäten, das ist für mich, ich gucke immer wieder auf die Uhr, wie viel Zeit muss ich noch hier sein. Aber dafür habe ich zum Beispiel einen anderen Aspekt. Für mich ist es zum Beispiel das Stricken. eine Handarbeit, die ich für mich entdeckt habe, wo ich merke, da kann ich wirklich Zeit investieren und ich merke nicht mal, dass es viel Zeit war. Und auf einmal hat man dort ein kleines Meisterwerk, würde ich es jetzt mal nennen. Etwas, was man selber geschafft hat. Und so ist es wichtig, dass man in so einen Flow reinkommt. Also in so einen Arbeitsfluss, wo man merkt, man taucht ein, man ist richtig effektiv, man kann seine Stärken nutzen und ausbauen. Man taucht wieder auf und merkt gar nicht, wie viel Zeit vergangen ist. Das ist auch so ein Aspekt, der für uns als Menschen in unserer Entwicklung sehr wichtig ist. Dieser Aspekt ist teilweise auch verknüpft mit einem anderen, und das ist es, Ziele zu erreichen und Erfolge zu erleben. Also im Gehirn werden dann sehr viel Glückshormone ausgeschüttet, vor allem wenn es manchmal langfristige Ziele sind. Also nicht unbedingt ein direkter Effekt ist, sondern wo man merkt, okay, man arbeitet längere Zeit auf etwas hin und hat dann etwas erreicht. Und diese Erfolgserlebnisse sind natürlich auch für uns als Menschen ein schöner Spiegel dafür, dass wir auch etwas schaffen können, dass wir die Fähigkeiten haben, etwas zu erreichen und dass wir dadurch dann natürlich auch ein positives Gefühl selbst empfinden. Ein anderer Aspekt ist auch der Aspekt der Sinnhaftigkeit. Wo sehen wir in unserem Leben Dinge, wo wir einen wirklichen Sinn dahinter haben, warum ich etwas mache? Dass es nicht nur etwas ist, was ich aus dem Nichts heraus mache, sondern dass es einen bestimmten Zweck erfüllt. Das ist auch verbunden mit einem etwas für etwas Größeres wirken. Das kann auch sehr eng manchmal verbunden sein mit ehrenamtlicher Arbeit. Dass man dort etwas hineinsteckt, was ja auch viele machen in der Gemeindearbeit hier, Zeit zu investieren für etwas, was nicht mit mir selbst zu tun hat. Natürlich ziehen wir daraus auch manchmal unseren Nutzen, keine Frage, aber wir machen es für andere. Wir machen es für etwas Größeres, etwas, was aus unserer eigenen kleinen Ego-Blase heraustritt und wo wir uns selber hingeben und etwas machen, wo wir vielleicht manchmal in eine unangenehme Lage gehen, aber trotzdem wissen, wir machen es für jemanden anderen, eine Sinnhaftigkeit dazu rauszuspüren. Diese Sinnhaftigkeit, die erleben wir als Christen natürlich auch für uns nochmal in einem anderen Aspekt. Dass wir unser Leben nicht einfach nur als ein, wir leben jetzt in einem Zeitalter, wir versuchen vielleicht einen Beitrag für die Gesellschaft zu leisten, sondern dass wir unser Leben im christlichen Aspekt auch darin sehen, dass wir unser Leben für Gott auch hingeben. Dass wir dort einen Teil geben und sehen, okay, wir sind vielleicht nur ein kleines Rädchen im großen Zahnwerk Gottes, aber wir haben unseren Platz, wir haben unsere Aufgabe. Jesus hat uns auch diesen Auftrag gegeben. Er hat gesagt, wir sollen Licht sein und wir sollen Salz der Erde sein. Also wir sollen dort auch diesen Wirkungsbereich haben. Und dieser Aspekt des für Gott arbeiten oder etwas für Gott tun und unser Leben dorthin geben, gibt unserem Leben auch einen Sinn. Aber ich möchte wieder auf den Aspekt der Dankbarkeit zurückkommen, der so ein wenig das alles unterstützt. Denn wir können natürlich unser Leben gestalten, versuchen nach Glück zu streben und versuchen uns selbst zu entfalten. Und man könnte es auch mit diesem Aufblühen beschreiben, dass wir als Menschen auch Mensch sind. Also es hört sich etwas komplex an, aber dass wir mit unserem Interessen, mit den Gaben und Fähigkeiten, mit denen Gott uns ausgestattet hat, mit unseren Leidenschaften ein Leben führen im Sinne Gottes und auch nach unseren Bedürfnissen und Wünschen heraus. Das ist so ein Hand in Hand gehen. Und all diese Aspekte sind untermauert oder sind verstärkt auch mit dem Aspekt der Dankbarkeit. Denn in unserem Leben gibt es Höhen und Tiefen. Das können wir nicht bestreiten. Es gibt Momente, da haben wir Glücksgefühle ohne Ende. Dann haben wir vielleicht unseren Abschluss geschafft, einen Führerschein gekriegt. Wir haben geheiratet, das erste Kind ist da oder die nächsten Kinder auch noch. Die Enkelkinder kommen auf die Welt. Und so gibt es Momente im Leben, die absolute Glücksgefühle auslösen können. Und dann gibt es wieder Momente, wo man sich fühlt, als ob man richtig auf den Boden der Tatsachen geholt wird. Und dann gibt's vielleicht mal dort ein Schreiben vom Staat, das nicht ganz so schön ist. Dann gibt's vielleicht dort mal eine Kündigung, wenn der Beruf nicht ganz so läuft. Dann ist vielleicht doch die Beziehung, die in die Brüche geht. Dann ist es vielleicht jemand, der in unserem näheren Umfeld verstirbt. Und wo wir merken, okay, diese Bereiche gehören auch leider zu unserem Leben hier auf dieser Erde dazu. Aber trotzdem bleiben wir ja nicht in diesen schweren Zeiten stecken, sondern wir haben die Hoffnung und diesen Optimismus, dass es bergauf geht. Und dieser Optimismus, diese Einstellung kann sehr stark verändern, wie wir mit einer Situation umgehen. Dieser Optimismus, diese Hoffnung, die haben wir natürlich auch durch Jesus Christus, unseren Erlöser. In der Geschichte vorhin, die wir gelesen hatten, haben wir es sehr stark gesehen im Kerkermeister, der zuvor mit so einer Angst erfüllt war, weil er dachte, er hat seine Arbeit nicht getan. Aus dieser Angst heraus, dass er jetzt als eigentlich guter römischer Hauptmann gearbeitet hat, auf einmal einen Fehler gemacht hat, der sein Leben gefährdet. Und er selbst erlebt, was es bedeutet, Gnade zu erleben. Paulus und Silas, die vielleicht hätten fliehen können, weil sie selber in einer schrecklichen Lage sind und da vielleicht nicht bleiben wollten, sie bleiben in dieser negativen Situation, um das Leben des Hauptmanns zu retten. Sie bleiben dort, vielleicht schon in der Vorahnung, dass das vielleicht dieses Leben verändern könnte. Und so nutzen sie diese Situation, wo der Kerkermeister da ist, um ihm vom Evangelium zu erzählen. Denn er merkt selber, dass ihm etwas fehlt. Er merkt selber, dass er alleine nicht vorankommt und er erlebt diese Veränderung in seinem Leben. Und es geht sogar so weit, dass sein ganzes Haus, also seine ganze Familie, sich zu Gott bekehrt. Das ist etwas, was uns natürlich eine Hoffnung gibt und einen Grundoptimismus vielleicht, der uns durch unser Leben begleiten und unterstützen kann. Trotzdem gibt es auch Momente, wo wir traurig sind. Es gibt Momente, wo wir Angst haben. Es gibt Momente, wo wir verzweifelt sind. Wie können wir in solchen Situationen gekonnt uns selber navigieren und in diesen Situationen auch Hoffnung schöpfen? Und Paulus hat es schon beschrieben. Er sagt zum einen, freut euch alle Zeit. Was nicht bedeutet, dass wir jetzt freudehüpfend dahin gehen sollen, sondern dass wir eine Einstellung haben, einen Optimismus, wo wir wissen, wir haben eine Hoffnung. Er sagt, betet unablässig, dass wir in ständigem Kontakt mit Gott sind, dass wir wissen, okay, auch wenn es uns schlecht geht, wir können es bei Gott lassen, wir können es ihm sagen und wir wissen, wir haben einen Gott an der Seite, der uns Rückhalt gibt. Wir haben einen Gott an der Seite, der unsere Schwierigkeiten sieht, der uns durch diese Zeiten führt. Und als drittes sagt er, sagt in allem Dank. Und dieser Aspekt ist vielleicht in schwierigen Situationen sehr schwer, herausfordernd. Wenn man mal einen schlechten Tag hat, wie kann man dort etwas finden, wofür man Danke sagen kann? Okay, vielleicht fallen einem solche kleinen Banalitäten an wie, ich hatte was zu essen, ich habe genug Kleidung an, ich habe vielleicht ein Haus über dem Kopf. Aber manche Menschen haben selbst das nicht. Sie finden vielleicht etwas anderes. Es gibt eine Studie, ich weiß, ich gehe heute sehr viel über Studien ein, aber Studien zeigen oft das auf, was wir in der Bibel als Grundlage haben und dann nochmal wissenschaftlich erklären können. Es gibt eine Studie darüber, wie sich Dankbarkeit auf das Leben auswirkt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viele Teilnehmer es in dieser Studie gab, aber es gab drei Gruppen. Die eine Gruppe sollte negative Dinge aufschreiben pro Tag. Die zweite Gruppe eher neutrale Dinge und die dritte Gruppe sollte Dinge aufschreiben, für die sie dankbar sind. Und dann wurde ihre ihre emotionale Lage und wie sie sich fühlen, dann daran quasi ausgewertet. Und es hat sich gezeigt, dass die Gruppe, die ganz bewusst täglich drei Dinge aufgeschrieben hat, für die sie dankbar sind, dass diese Gruppe wirklich positiver und optimistischer gedacht hat. Indem sie dieses Ritual Tag für Tag ausgeübt haben, hat sich das wirklich auf ihre Einstellung ausgewirkt. Es war nicht nur einfach eine glückliche Emotion, sondern ihre ganze Einstellung hat sich geändert. Sie sind viel optimistischer ins Leben gegangen und dieser Optimismus hat sich dann natürlich auch automatisch auf ihr Leben ausgewirkt. In Bezug auf den Optimismus habe ich auch herausgefunden beim Lesen, dass sich der Optimismus auch direkt auf unseren Körper und unsere Gesundheit auswirkt. Jemand, der optimistisch ist, hat eine deutlich geringere Wahrscheinlichkeit für Herz-Kranz-Erkrankungen. Das Immunsystem ist gestärkt. Und was sich auch gezeigt hat, ist, dass optimistische Menschen viel stärker dazu bereit sind, auf ihren Arzt zu hören und das zu tun, was ihnen auch in ihrem Leben hilft. Also dieser Optimismus hat tatsächlich einen sehr starken Einfluss auf unser Leben und wird verstärkt durch die Dankbarkeit. Denn die Dankbarkeit, die lenkt unsere Gedanken weg von dieser misslichen Lage, von dieser Situation, die vielleicht nicht immer gut ist, und lenkt unsere Gedanken dorthin, wo uns etwas Gutes widerfahren ist, wo wir etwas Positives erlebt haben. Und diese positiven Dinge können auch Kleinigkeiten sein. Vielleicht ein Lächeln von jemandem, dem wir auf der Straße begegnet sind. Vielleicht ein ehrliches, wie geht es dir? Wo man wirklich mal sein Herz ausschütten konnte. Vielleicht hat jemand einem die Vorfahrt gelassen, obwohl man vielleicht im Unrecht war. Solche Kleinigkeiten passieren uns manchmal im Alltag und sie gehen unter, weil wir so mit anderen Dingen beschäftigt sind. Wenn wir uns aber Zeit nehmen, uns wirklich bewusst dafür zu werden, wofür wir dankbar sein können, dann zeigt es uns aber auch, dass wir auch gleichzeitig einen Gott haben, bei dem wir unseren Dank auch aussprechen können. Vielleicht sind nicht alle Dinge von Gott ausgelöst, aber wir können uns trotzdem zu ihm wenden. Gleichzeitig kann dieser Dankensaspekt nicht einfach nur darin ausgeübt werden, dass man sich jetzt täglich vornimmt, okay, jeden Tag oder Abend nehme ich mir 10 Minuten Zeit und ich schreibe 3 bis 5 Dinge auf, für die ich dankbar sein kann. Vielleicht kann es auch etwas sein, wo man einer anderen Person ganz besonders zeigt, dass man dankbar ist. Ich habe mal einen sehr netten Brief bekommen von einer engen Freundin von mir. Und sie hat mir so einen Dankesbrief geschrieben. Ich habe es überhaupt nicht erwartet. Und auf einmal steckt sie mir diesen Brief zu und sagt, Jana, lies ihn später. Und es hat mich sehr gerührt. Es hat mir zum einen gezeigt, welche Wirkung ich in ihrem Leben hatte, wo ich vielleicht mir dessen gar nicht bewusst war. Gleichzeitig hat es für sie auch einen Moment geschaffen, wo sie sich ganz bewusst dafür wurde, einer Person, und sie hat es nicht nur mit mir gemacht, sie hat es auch mit anderen Personen gemacht, sich ganz bewusst Zeit zu nehmen, sich auf eine Person zu konzentrieren und zu schauen, welche Beziehung hat man, welche Veränderung erlebt man selber durch diese Person. Und man kann es sogar dann daraufhin ausweiten, dass man sagt, man schreibt nicht nur ein Zettelchen oder einen Brief, ein kleines nettes Danke, sondern man kann das auch zu einem kleinen Termin machen, so einen kleinen Dankbarkeitsbesuch, wo man sich ganz bewusst Zeit nimmt, mit der Person ins Gespräch zu gehen und mal richtig Danke zu sagen. Und ich kann euch versprechen, so einen Dankesbesuch oder so ein Schreiben mal zu machen, das verändert nicht nur das eigene Leben, wenn man es durchführt, sondern auch das Leben des anderen zum Positiven hin. Dankbarkeit ist etwas, woraus wir Kraft schöpfen können. Wo wir nicht nur die negativen Dinge im Leben sehen, sondern auch die positiven Lichtblicke. Es ist wie wenn es draußen regnet und auf einmal bricht die Sonne leicht heraus. Ein kleines Strahlen und direkt wird der Tag verändert. Gleichzeitig wirkt sich das auch auf Dauer auf unser Leben aus. Unsere Einstellung verändert sich. Und vielleicht können wir dann auch zu solchen Menschen werden wie Paulus und Silas, die in einer dunklen Kerkerzelle sitzen, wo es nass und kalt ist. Ihr Rücken schmerzt, weil er ausgepeitscht wurde. Und sie Gott loben. Sie sich zu Gott hinwenden und bei ihm Kraft tanken. Dass sie in einer solch negativen Situation sagen können, das ist nicht das Ende, sondern sie haben diese Hoffnung, es geht weiter. Und das ist ganz eng verkoppelt mit unserem eigenen Leben. Wie wir die Welt sehen. Und ich weiß, diese Woche sind nicht sehr positive Nachrichten gekommen. Vielleicht für manche schon. Es geht in dieser Welt drunter und drüber. Und wir dürfen nicht vergessen, wie brisant es heutzutage in dieser Welt abgeht. Also ein Krieg, der schon viele, viele Jahre geht. Ein zweiter Krieg in Israel, der ausgebrochen ist, der schon über ein Jahr geht. Jetzt die Wahlen in Amerika, wo man sich auch denken kann, okay, was bringt das für unsere Zukunft auch in Deutschland? Weil das natürlich auch Kontaktpunkte sind, nicht nur außerhalb unserer Gesellschaft. Jetzt der Bundestag, der wahrscheinlich demnächst aufgelöst werden wird und es Neuwahlen geben wird. Also es sind Situationen, die natürlich auch unseren Alltag ganz direkt betreffen, wo wir selber von Sorgen überhäuft werden können. Und da sind ja noch nicht mal unsere eigenen persönlichen Sachen mit eingeschlossen. Die kommen noch dazu, wie es uns persönlich geht. Haben wir vielleicht Probleme, körperlich oder emotional und geistlich? Haben wir vielleicht Menschen in unserer Umgebung, die auch diese Schwierigkeiten erleben, aber dass wir in solchen Zeiten einen Gott haben, wo wir wissen, er hat alles in der Hand und gleichzeitig vielleicht für unser Leben auch Werkzeuge finden, wo wir wissen, wir können trotz dieser Schwierigkeiten ein Leben führen, wo wir selber Zufriedenheit erleben dürfen und wo wir erleben dürfen, was es bedeutet, dankbar und einen Frieden zu haben. Dass wir wissen dürfen, dass egal wie brisant es gerade in der Welt abgeht und zugeht, dass wir dort wissen dürfen, wir sind sicher. Und selbst wenn es dann bei uns schwieriger wird, dass wir die Hoffnung haben, dass wir Gott haben, einen Erlöser, an den wir glauben dürfen. Und ich wünsche uns das, dass wir zum einen erleben dürfen, die positiven, strahlenden Seiten im Leben, keine Frage, die guten Zeiten. Dass wir diese Zeiten auch wirklich genießen und nicht schon 10 Schritte voraus sind, sondern auch mal den Moment, in diesem Moment innehalten und ihn voll und ganz erleben und genießen. Dass wenn wir aber auch vielleicht gleichzeitig Schwierigkeiten erleben, jeder ist ja in einer ganz unterschiedlichen Lebensphase, dass wir in diesen Schwierigkeiten auch wissen dürfen, wir haben vielleicht Menschen um uns herum, die uns helfen. Wir haben Menschen um uns, die uns lieben. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Wir haben immer wieder Dinge in unserem Leben, die uns zeigen, dass es auch gut läuft. Dass es nicht nur dunkle Seiten im Leben gibt. Und dass wir niemals vergessen, dass wir uns in allen Dingen auf Gott besinnen dürfen, und uns freuen, dass wir immer Kontakt mit ihm haben und beten und dass wir in allen Dingen, die wir erleben, auch Dank sagen können. Das wünsche ich uns allen. Amen. Amen. Ja, Herr Jesus Christus, danke, Herr, dass du unser Gott bist. Danke, dass du so ein wunderbarer Schöpfer bist, der uns so wunderbar nach deinem Ebenbild geschaffen hat, mit all unseren Bedürfnissen, Emotionen und Wünschen und Leidenschaften und Fähigkeiten in unserem Leben. Danke, Herr, auch, dass du uns dieses Leben geschenkt hast, dass wir in vielleicht einer Zeit leben, die nicht immer einfach ist, aber dass wir trotzdem jeden Morgen wieder aufwachen dürfen. Danke, Herr, auch, dass du uns in diesen Zeiten führst und leitest, dass wir wissen, dass wir in deiner Hand geborgen sind und dass wir dadurch einen Frieden erleben dürfen, den wir sonst nirgendwo finden. Herr, wir bitten dich aber auch, dass du bei jedem Einzelnen von uns bist. Bitte, Herr, schenke du uns Kraft, schenke du uns einen Optimismus, der uns durch dieses Leben tragen kann. Eine Hoffnung, die uns zeigt, dass dieses Leben nicht das Einzige ist, sondern dass wir ja auf ein Ende warten oder auf einen Neuanfang, den du schaffen wirst, Herr. Danke, Herr, dass wir diese Hoffnung auch haben dürfen, weil du diesen schweren Weg für uns gegangen bist. Und erinnert du uns auch jeden Tag immer wieder neu daran, was du für uns getan hast. Herr, wir möchten dich jetzt auch für diesen Sabbattag bitten. Bitte sei du bei uns, schenke du uns Ruhe, Erholung und Kraft, dass wir auch in der Gemeinschaft miteinander und mit dir auch wieder neue Kraft tanken dürfen, dass wir auch erleben können, was Gemeinschaft und Liebe bedeutet. Bitte, Herr, sei du bei uns und ich lege all diese Dinge in deine Hand. Amen. Amen.